Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer, ja, ich würde fast sagen Sonderfolge des Alles muss raus Podcasts an diesem Freitag. Und das Besondere an dieser Folge ist nicht nur, dass wir sie am Freitag rausbringen, sondern dass eigentlich alle Mitarbeitenden des Podcasts sich jetzt in dieser Folge euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gegenüber darstellen, indem sie Gespräche geführt haben. Wir haben eine Folge gemacht über die Krisenherde, die es derzeit gibt. Wir haben es natürlich nicht geschafft, alle Krisenherde, die es gibt, zu betrachten, sondern wir haben einfach, jeder Redakteur, jede Redakteurin hat die Aufgabe bekommen, sich einen Krisenherd rauszupicken, bei dem sie das Gefühl hat, da ist es wichtig, dass mal mehr Informationen oder aktualisierte Informationen geteilt werden. Und deswegen hat sich Sarah mit dem Libanon auseinandergesetzt. Sie spricht mit Alex Spörndli, mit dem auch ich schon mal gesprochen habe, als ich am Anfang dieses Jahres im Libanon war. Und er ist investigativer Journalist und Dokumentarfilmer und sein Spezialgebiet sind Korruption und organisierte Kriminalität. Seit 2020 lebt er in Beirut. Aktuell ist er allerdings in Kairo und spricht auch von dort mit Sarah. Sarah hat sich die Ausgangsfrage gestellt, was bedeuten die neuesten Entwicklungen wie die neu verkündete Waffenruhe für das Leben und die Menschen im Libanon? Marlon beschäftigt sich mit der Ukraine und spricht dort mit Rebecca Barth. Und auch mit Rebecca habe ich schon mal gesprochen. Als dieser Krieg nämlich losging, als er ausbrach, haben wir beide einen Podcast über die Situation vor Ort gemacht und wie das Arbeiten dort ist. Und sie ist jetzt, das weiß ich sogar aus dem Kopf, da muss ich gar nicht auf den Zettel gucken, sie ist jetzt eine Kollegin von Vassili Golot und sie arbeitet auch als freie Autorin regelmäßig für den RBB, für das Deutschlandradio und den Tagesspiegel. Marlons Frage an Rebecca war, haben die Menschen immer noch Hoffnung? Oder wie blickt das Land auf die erneute Präsidentschaft Trump? Was geht in den Menschen vor nach mehr als 1000 Tagen seit der russischen Invasion in der Ukraine? Und wie erlebt Rebecca als Journalistin die Lage? Luca hat sich mit dem Sudan auseinandergesetzt, über den ja nun wirklich wenig berichtet wird in unseren Medien. Und deswegen hat sie sich mit Brandy Potlech getroffen. Sie arbeitet für die Organisation Kurve Wüstrow im Rahmen des zivilen Friedensdienstes und war bis 2023 im Sudan, aber seit dem Ausbruch des Krieges ist sie in Uganda und gibt von dort einen Einblick in die Situation des Sudans. Lukas Ausgangsfrage war, wieso hört man eigentlich so wenig über den Konflikt im Sudan, einer der größten Krisen dieser Zeit? Und was passiert da eigentlich gerade? Katharina hat sich mit Taiwan auseinandergesetzt und sie unterhält sich mit David Demis. Er ist freier Journalist, lebt seit 2013 in Taiwan und berichtet von dort unter anderem für Table Briefings und den Tagesspiegel. Katharinas Ausgangsfrage war, es ist ein abstrakter Konflikt, der seit Jahren schwelt und dessen potenzielle Eskalation große Gefahren birgt. Und bisher ist es nicht militärisch eskaliert, trotzdem hat der chinesische Präsident versichert, dass, wenn es nach ihm ginge, eine Wiedervereinigung mit friedlichen, aber zur Not auch militärischen Mitteln auf jeden Fall stattfinden wird. Die Frage ist also, worauf wartet Xi? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's. Hört euch das bitte alles an. Ihr seid danach schlauer, ich wurde danach schlauer. Wir sind sowieso alle schlauer geworden, wenn wir uns mit Dingen und Themen beschäftigen. Ganz toll. Aber ihr wisst, möglich ist das nur, weil ihr unter anderem mittlerweile fast 450 Leute auf Patreon diesen Podcast unterstützt. Das Geld reicht bei weitem nicht, um 6 Redakteure dafür zu bezahlen, aber es fängt an, langsam zu reichen für kleine Ausgaben, die wir machen können. Und ich war ja gerade in Japan und habe während des Laufens morgen in Tokio darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten sich da noch ergeben. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht kommt irgendwann mal so viel Kohle rum, dass man einfach auch mal einen Film macht, der über Patreon finanziert wurde. Das ist noch ein weiter Weg. Aber es bereitet mir sehr viel Freude zu beobachten, wie sich das alles dort verselbstständigt. Und für die Patreons und Patreoninnen, es gibt ja jetzt auch T-Shirts, Merch, den ihr möglicherweise bestellen könnt. Nicht nur möglicherweise, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Ja, dann jetzt viel Spaß mit der Folge.
Nochmal die Katharina. Ich bin neues Teil des Podcast-Teams von Alles muss raus. Und ich stelle heute David Demis meine brennenden Fragen zum Taiwan-China-Konflikt. David ist freier Journalist und berichtet unter anderem für Table Briefings und den Tagesspiegel. Und Mitte des Jahres hat er sogar zusammen mit einem Kollegen ein Buch über Taiwan veröffentlicht. Das könnt ihr auch sogar kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung runterladen. Hallo David, schön, dass du es geschafft hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Für alle, die den Konflikt nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, könntest du vielleicht in so ein paar Sätzen nochmal grob umreißen, worum es da überhaupt geht?
Ich will es versuchen. Es ist ja doch sehr verzwickt und kompliziert. Aber auf der einen Seite haben wir natürlich die Volksrepublik China, die Taiwan für sich beansprucht und das Land als Teil seines eigenen Territoriums ansieht. Tatsächlich hat China aber Taiwan nie wirklich kontrolliert. Und natürlich ist Taiwan als einzige chinesischsprachige Demokratie auch ein Dorn im Auge dieser Machthaber in Peking. Und die würden Taiwan eben gerne unter ihre Kontrolle bringen. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, eine strategische Ebene. Also Taiwan ist natürlich auch strategisch für China von Interesse. Wenn Taiwan eben unter chinesischer Kontrolle wäre, könnte das als mögliches Einfallstor für Chinas Marine und Luftwaffe in den pazifischen Raum, in den pazifischen Ozean dienen. Aber das ist so die grobe Zusammenfassung, würde ich sagen.
Ich hatte mich gefragt, also so ein bisschen Aufhänger, also für dieses Gespräch, irgendwie habe ich immer den Eindruck, es schwelt so und man denkt immer, jetzt passiert's oder morgen passiert's oder vielleicht in einem Jahr passiert's, aber es passiert irgendwie nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, worauf wartet der chinesische Präsident, also worauf wartet Xi? Also es gibt ja schon immer Militärübungen quasi von China um die Insel herum. Ist das so eine Taktik der Einschüchterung oder so, um Druck aufzubauen?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Bemühungen der chinesischen Führung, die Taiwanerinnen und Taiwaner einzuschüchtern, ganz klar. 1996 bei den Präsidentschaftswahlen zum Beispiel hat China schon versucht, die Taiwanerinnen und Taiwaner mit Raketenbeschuss einzuschüchtern, um den Leuten, ja, die Leute davor zu warnen, wählt ja nicht diesen einen Präsidenten, der irgendwie ein bisschen zu sehr für eine taiwanische Unabhängigkeit eintreten könnte. Also dieses Jahr haben sie sich, ich will nicht sagen zurückgehalten vor der Wahl. Jetzt ist es mittlerweile natürlich ein bisschen subtiler, diese Einflussversuche. Also man versucht jetzt kurz vor Wahlen zum Beispiel nicht mehr unbedingt mit Militärmanövern die Menschen zu überzeugen, sondern zum Beispiel über Desinformationskampagnen und Einflussnahme in der digitalen Sphäre. Aber nach der Wahl nach der Amtseinführung, also bei der Amtseinführung gibt es natürlich auch immer dann eine wichtige Richtungsrede. Als Reaktion auf die Rede des neuen Präsidenten haben sie dann Ende Mai ein großes Manöver abgehalten und dann wiederum im Oktober, hier der Nationalfeiertag ist der 10. Oktober und da gibt es auch immer eine große Rede des Präsidenten, haben sie wieder ein Manöver abgehalten.
So, liebe Leute, ich möchte euch für diese Werbung heute richtig mit euren Ohren teilhaben lassen. Kurz zur Beschreibung. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Tokio und habe gerade eine große Recherche, die wir hier gerade machen. Und ich habe so ein bisschen Hunger, Lust auf einen Snack. Aber ich habe keinen Bock, Ramen zu essen. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie große Sushi-Experimente zu wagen. Ich habe auch keine Lust, irgendwie zu einem Supermarkt zu gehen und mir Süßigkeiten zu kaufen, um diesen kleinen Hunger zu stillen. Nee, ich bin auf so eine Situation vorbereitet mit Hilfe von Koro. Und ich möchte jetzt, dass ihr diese Geräusche hört, zusammen so. Und mir dabei zuhört, wie ich ein Stück Koro Proteinriegel esse. Die habe ich nämlich immer dabei, wirklich immer, immer in meiner Tasche, weil ich einfach manchmal keinen Bock habe, vor irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen. Ich möchte einfach mal was essen, was ich kenne. Und dieser Koro Proteinriegel gehört eben zu diesen Dingen, die ich immer esse, die ich immer mag, bei denen ich immer ein gutes Gefühl habe, nichts falsch zu machen. Und deswegen nehme ich sie auf meine Reisen mit, auch in Länder wie Japan. Also Koro schlägt, kann man so sagen, das japanische Nahrungsmittelangebot. Darf man keinem so wirklich wahrscheinlich erzählen. Für mich ist es aber so. Denn bei Koro weiß ich einfach auch, wenn ich es esse, ich habe da ein qualitativ hochwertiges, innovatives Produkt in der Hand. Viele von denen sind in Bioqualität und, das ist für Menschen wie mich auch wichtig, viele kommen in Großpackung. Sprich, ich spare Müll, den ich produziere. Und nicht nur das. Ich weiß eben auch bei Koro, dass Koro viele der Produkte direkt vom Hersteller bezogen werden. Viele sind in Bioqualität. Und, das ist wichtig, viele sind eine gesündere Alternative. Jedoch nicht alle.
Es kann sein, dass mich Menschen schon dabei erwischt haben, wie ich mit einem großen Esslöffel aus der Pistaziencreme direkt rausgelöffelt habe. Kann sein. Aber was ich sagen will ist, wenn ihr jetzt eure eigenen Snacks für unterwegs, für wenn ihr zum Beispiel jetzt zu Weihnachten zu euren Eltern fahrt und keinen Bock auf das Essen unten am Tisch habt oder im Wohnzimmer am Tisch habt, dann könnt ihr echt einfach das tun, was ich tue. Nehmt euch heimliche Notfallsnacks mit. Und das macht ihr, indem ihr bei koro.com bestellt. Und ihr spart sogar 5%, wenn ihr mit meinem Namen Thilo, T-H-I-L-O, alles großgeschrieben, bestellt auf koro.com. Und bereitet euch vor. Bereitet euch auf Weihnachten vor, bereitet euch auf eure Reisen vor. Habt immer so einen Notfallsnack dabei. Ist irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass man keinen Hunger leiden muss. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Produkt. Also dem Riegel. Und natürlich koro.com. Man kann da auch sehr gut stöbern. Und wer richtig Bock hat auf so wirklich Großpackungen Cashewkerne, die ich sehr gerne esse, ist auch bei Koro fündig. Also wirklich, also wenn man so Naschen mit gutem Gefühl machen will, koro.com. Einfach hingehen, einfach bestellen. Und nochmal zur Erinnerung, Thilo, T-H-I-L-O, alles groß, 5%.
Diese Manöver, ist es dieses Joint Sword A und Joint Sword B?
Genau, richtig. Und dann gibt es noch Joint Sword X. Das war jetzt bei dem zweiten Manöver, Joint Sword 2024 B, hatte das chinesische Militär in einigen, ja, die haben dann auch immer so Social Media Kampagnen, die dann gleichzeitig ablaufen im chinesischen Internet. Und dann gab es irgendwie so einige Collagen und Bilder. Und da wurde dann Joint Sword A und B erwähnt und auch ein Joint Sword X. Also so ein bisschen so das Damoklesschwert soll dann noch ein bisschen weiter über uns hängen, dass dieses Jahr noch ein Manöver kommen könnte. Es ist so ein bisschen auch so diese, was Experten nennen, das Grauzonenaktivitäten oder Grauzonenstrategie. Das ist so unterhalb der kriegerischen Maßnahmen. Also wenn zum Beispiel so ein Flugzeug zu nah kommt, und es ist auch so, dass jeden Tag dann taiwanische Abfangjäger natürlich aufsteigen, um diese chinesischen Flieger abzudrängen, dass es da natürlich auch ständig zu Unfällen kommen könnte und dass es da auch mal zu Missverständnissen kommen kann. Es gab in den letzten Monaten oder ich glaube im letzten Jahr ein paar Vorfälle mit chinesischen Drohnen, also an zivilen Drohnen. So, es gibt ja so Influencer und so, die auch gerne Aufnahmen machen, irgendwie Luftaufnahmen. Solche noch kleinen zivilen Drohnen, mit denen zum Beispiel die militärischen Einrichtungen auf Ziemann von oben gefilmt haben. Und diese Aufnahmen von taiwanischen Soldaten, die Drohne sehen und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, die sie nicht abschießen wollen, weil sie nicht den ersten Schuss abgeben wollen. Das hat hier auch zu einigen Diskussionen geführt, auf jeden Fall. Und es ist auch so eine Art dieser Provokation.
Und diese Militärmanöver, üben die so eine Blockade oder eine richtige Invasion?
Genau, also eigentlich die Haupt, also was wir so sehen können, ist eigentlich vor allem eine Blockade. Ich glaube, das wurde diesmal auch mehr oder weniger von der chinesischen Seite so beschrieben, dass es eine Blockade Übung war. Die chinesische Küstenwache ist auch dieses Mal zum ersten Mal so richtig im großen Maß beteiligt gewesen. Also verschiedene Küstenwachenschiffe haben Taiwan umkreist zum Beispiel, und gleichzeitig wird aber auch Bombardierung geübt. Also Flugzeuge, chinesische Kampfflugzeuge fliegen Taiwan an. Natürlich kommen sie uns nicht so nah, aber sie üben theoretisch den Angriff auf wichtige militärische Einrichtungen und Häfen und solche Sachen.
Ich habe oft gelesen, dass diese Manöver jetzt die intensivsten sind, seit dieser Konflikt quasi schwelt. Würdest du das so unterschreiben?
Das größte Manöver oder das bedrohlichste Manöver, sagen wir mal so, war eigentlich das nach dem Besuch von der Chefin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Also da wurde ja tatsächlich auch mit Raketen geschossen. Das haben sie die letzten beiden Male eben nicht gemacht.
Ich frage mich immer bei diesem Wort Eskalation, man denkt immer, ist das nicht schon eine Eskalation? Also ab wann wertet man denn diese ganzen Manöver oder Provokationen als Eskalation? Weil ich habe immer das Gefühl, das normalisiert sich dann immer irgendwie, also es erreicht eine neue Stufe, aber dann gewöhnen sich die Taiwaner wieder daran. Wie ist denn so die Stimmung der Taiwaner oder genau die gesellschaftliche Stimmung so generell jetzt nach diesen Manövern dieses Jahr?
Also gerade zum Beispiel nach Pelosis Besuch war natürlich das internationale Interesse an Taiwan extrem groß und viele sind hergekommen, auch so mit dieser Erwartung, ja, wir möchten jetzt hier irgendwie Kriegsvorbereitungen filmen und hoffen, irgendwas Spannendes zu sehen und kommen hier an und stellen fest, irgendwie sind alle total entspannt. Also dadurch, dass wir eben nicht täglich Raketenalarm haben oder dass es keine Terroranschläge gibt oder es keinen aktiven Konflikt gibt mit scharfer Munition, dadurch ist es doch schon, wie du auch sagst, sehr abstrakt, das Ganze. Was natürlich aus Sicht der Regierung nicht unbedingt zuträglich ist, wenn man versucht, die Menschen auf so einen möglichen Konflikt vorzubereiten. Das ist also, die Regierung versucht natürlich, es wurde letztes Jahr beschlossen, die Wehrpflicht wieder zu verlängern auf ein Jahr. Und es gibt Bemühungen im Bereich Zivilschutz, die auch, ich muss sagen, von, wenn ich jetzt mal meinen Freundeskreis und Bekannte anschaue, also viele nehmen das auch wahr, dass sie zum Beispiel so Workshops mitmachen von NGOs, die sowas anbieten. Aber so die Mehrheit der Gesellschaft ist eigentlich nicht bereit, dieser Möglichkeit eines militärischen Konflikts so wirklich ins Auge zu sehen. Also man versucht so ein bisschen das auszublenden.
Ich lese ja auch immer, also jetzt hier in den Medien zum Beispiel, dass das chinesische Militär so krass aufgerüstet hat und irgendwie jetzt die schlagkräftigste Armee, eine der schlagkräftigsten Armeen auf der Welt hat.
Also ich glaube, Chinas militärische Aufrüstung, dass die extrem schnell vorangegangen ist und Chinas Militär, wie du schon sagst, mittlerweile eines der größten und stärksten der Welt ist, glaube ich, steht außer Frage. Xi Jinping, deshalb ist auch dieses andere Datum, wir haben eben über 2049 gesprochen, es gibt noch ein anderes Datum, was immer so in den Raum geworfen wird, 2027. Das ist der 100. Geburtstag der Volksbefreiungsarmee. Bis 2027 sollte man bereit sein, sich mit den USA messen zu können. Jetzt zum Beispiel, mittlerweile hat China schon 3 Flugzeugträger. Unglaublich schnell, wie sie die entwickelt haben, hat Atom-U-Boote. Also gerade jetzt zum Beispiel bei dem letzten Manöver war auch eine Neuerung, dass sie einen ihrer Flugzeugträger eingesetzt haben in diesem Manöver und ihn östlich von Taiwan platziert haben. Also im Endeffekt soll damit gezeigt werden, wir können Taiwan von beiden Seiten in die Mangel nehmen. In der Vergangenheit war es so, Taiwans auch Verteidigungsstrategie eigentlich darauf zurückfiel, dass man gesagt hat, okay, im Notfall ziehen wir einfach alle unsere wichtigsten Assets, also zum Beispiel unsere Flugzeuge, lassen wir sofort aufsteigen und lassen sie im Osten der Insel, stationieren wir die erstmal so, um sie zu schützen vor chinesischen Angriffen, die ja vom Westen kommen. Ja. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr möglich, also weil wir eben jetzt auch vom Osten her bedroht werden können durch Flugzeugträger. Das stellt natürlich die ganze Verteidigungsstrategie hier auch nochmal in Frage.
Und was würdest du sagen, welchen Kurs fährt dann die aktuelle taiwanesische Regierung?
Lai Ching-te, der aktuelle Präsident, der kommt auch aus einer ganz anderen, seine politischer Hintergrund. Also es ist schon eigentlich jemand, der ursprünglich für eine taiwanische Unabhängigkeit eingetreten ist. Wobei dieses taiwanische Unabhängigkeit ja auch so ein bisschen auch eine virtuelle Diskussion ist, weil Taiwan oder die Republik China, wie sie ja immer noch heißt offiziell, ist ja ein unabhängiger Staat. Also es ist ja so, dass er nicht von der Volksrepublik China kontrolliert wird. Und das ist auch die offizielle Staatsraison hier sozusagen, die auch schon die letzte Präsidentin und schon vergangene Präsidenten vertreten haben, dass es eben 2 Staaten gibt auf beiden Seiten der Taiwanstraße. Und dieser offizielle Satz, der jetzt immer wieder verwendet wird, ist, dass man sich gegenseitig nicht untergeordnet ist. Also eigentlich auf einer Augenhöhe steht miteinander. Und diese Position, die auch schon Lais Vorgängerin Tsai Ing-wen vertreten hat, die vertritt er weiter. Und obwohl er eigentlich aus einem etwas, in Anführungszeichen, radikaleren Unabhängigkeitsumfeld kommt, ist er eigentlich jetzt als Präsident, natürlich dadurch, dass er auch durch die Institutionen so ein bisschen eingeschränkt ist, ist er eigentlich moderater geworden, als man das vielleicht erwartet hätte und hält eigentlich gerade, was jetzt Außenpolitik und auch China-Politik angeht, an der Richtung seiner Vorgängerin fest. Und die galt ja eigentlich immer als sehr zurückhaltend und vorsichtig, was diese Themen angeht.
Und wenn wir schon von Präsidenten sprechen, würde ich auch gerne nochmal fragen, was für Auswirkungen die Präsidentschaft Trumps jetzt auf Taiwan haben wird. Was bedeutet denn jetzt diese neue Regierung für Taiwan und wie wird es in Taiwan aufgefasst?
Ja, was das für Taiwan bedeutet, wenn ich das wüsste.
Ja, wenn wir das alle wüssten.
Genau, genau. Ja. Also ich glaube, da zerbrechen sich alle hier in der Regierung und in den Thinktanks und in den Parteien die Köpfe, was eine neue Trump-Regierung denn wirklich für Taiwan bedeuten wird. Das weiß im Endeffekt keiner. Ne? Also es ist so, dass auf jeden Fall sein Wahlsieg hier für Verunsicherungen sorgt. Also das ist, glaube ich, das kann man ganz klar sagen. Es gab vor kurzem eine Umfrage, dass 44% der Taiwanerinnen und Taiwaner Trumps Sieg nicht positiv sehen und irgendwie nur 30% positiv oder so. Die anderen haben sich enthalten. Aber und was noch wichtiger ist, dass über 57% der Taiwanerinnen und Taiwaner glauben nicht, dass Trump Taiwan militärisch zu Hilfe kommen würde im Fall eines militärischen Konflikts mit China. Und das ist natürlich, das zeigt, wie wenig Vertrauen die Taiwaner in eine Präsidentschaft Trump haben. Wobei man sagen muss, dass Trump 1.0, also die erste Version, die erste Amtszeit für Taiwan tatsächlich sehr positiv war. Also wobei, war das wegen Trump oder trotz Trump? Es ist so ein bisschen unklar. Also er hatte sehr viele Taiwan-Freunde in seinem ersten Kabinett. Viele von denen hat er jetzt nicht mehr eingeladen. Und wie viel ein Marco Rubio oder auch sein Sicherheitsberater Mike Waltz, der auch sich positiv über Taiwans Bedeutung oder auch die Bedeutung der Erhaltung von Taiwans Status quo sich ausgedrückt hat, wie viel die dann wirklich Einfluss auf ihn haben werden, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Und die größte Unklarheit für mich ist so ein bisschen Elon Musk. Ja, der scheint ja irgendwie so der Schattenpräsident zu sein. Also wenn jemand wie Musk genau da zu großen Einfluss haben sollte auf die amerikanische Außenpolitik, sehe ich das nicht besonders positiv für Taiwan, leider.
Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die Frage gestellt, worauf wartet Xi? Also mein Grundfragezeichen, das ich immer habe, wenn ich über diesen Konflikt nachdenke. Weil passieren soll es ja, wenn es nach Xi ginge, auf jeden Fall. Und ich frage mich immer, weil er lässt sich ja irgendwie sehr viel Zeit. Denkst du, er wartet auf den richtigen Zeitpunkt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Xi Jinping vor allem wartet er, glaube ich, darauf, dass er sich mehr oder weniger sicher sein kann, dass die Volksbefreiungsarmee die Kapazitäten hat, die USA zu besiegen. Im Moment, wenn wir uns die Aussagen von Militäranalysten anhören, ist das wohl noch nicht so. Und das Problem natürlich ist auch bei der Volksbefreiungsarmee, dass sie eigentlich keine wirkliche Kampferfahrung hat. Also die aktuellen Soldatinnen und Soldaten, auch die Generäle in China, die waren ja nirgendwo im Krieg im Einsatz. Ja, das ist alles so ein bisschen, alles so theoretische Planspiele. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist Xi Jinpings Alter. Er ist dieses Jahr schon 71 Jahre alt. So lange wird er auch nicht mehr leben. Ist das für ihn eine Überlegung, dass er zu seinen Lebzeiten dieses große ungelöste Problem aus seiner Sicht lösen möchte? Oder ist er auch bereit, das dem Nächsten zu überlassen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da auch ein bisschen die biologische Uhr hört, die da für ihn tickt. Ne?
Es ist halt einfach so ein abstrakter Konflikt. Es ist halt einfach nur, es passiert irgendwo da oben im Himmel was und dann liest man vielleicht eine Headline, aber man geht trotzdem vielleicht ein Bubble Tea trinken und vergisst schnell wieder davon.
Genau, ja. Oder Karaoke singen.
Ja, oder Karaoke singen. Das würde ich auf jeden Fall viel lieber tun, als über Kriege nachzudenken.
Genau. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung.
Hi, ich bin Luca und für die heutige Folge spreche ich mit Brandy Potlech, und zwar über den Konflikt im Sudan. Brandy arbeitet für den zivilen Friedensdienst und war bis April 2023 im Sudan. Als dort dann aber der Krieg ausbrach, musste sie das Land verlassen. Und in unserem Nachgespräch hat sie mir erzählt, dass die Sicherheitslage für Friedensaktivistinnen im Sudan sehr schlecht ist. Diese werden dort nämlich von beiden Kriegsparteien verfolgt. Aktuell arbeitet sie von Uganda aus weiter und hat mir den Konflikt im Sudan erklärt und erzählt, wie die Lage vor Ort aktuell aussieht. Vor einigen Tagen hat die Tagesschau auf Instagram ein Zitat von Jan Egeland, erster Generalsekretär für den norwegischen Flüchtlingsrat, gepostet. Und dort wird er zitiert und sagt, dass er es empörend findet, dass die Welt nun die weltweit größte humanitäre Krise klar vernachlässigt. Sie ist größer als die Ukraine, Gaza und Somalia zusammen. Das heißt in Zahlen, 11 Millionen Menschen aus dem Sudan sind aktuell auf der Flucht. Und 25 Millionen Menschen leiden an akutem Hunger. Das ist mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Und natürlich lassen sich die Krisen nicht vergleichen, denn jeder Konflikt ist schrecklich, Aber ich habe mich gefragt, weshalb man so wenig über den Sudan in den Medien hört. Und während des Gesprächs mit Brandy habe ich gemerkt, wie schwer es ist, sich kurz zu fassen, wenn es sich um einen Konflikt mit diesem Ausmaß handelt. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch die folgenden 10 Minuten einen kleinen Einblick in die Situation im Sudan geben können. Ich würde direkt reinstarten und direkt fragen, dass du dich vielleicht einmal vorstellen kannst. Also, was machst du? Wie sieht deine Arbeit aus? Und wo bist du überhaupt gerade? Und warum bist du nicht da, wo du eigentlich sein solltest?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Brandy. Ich spreche mit euch aus Kampala in Uganda. Ich arbeite für die Kurve Wustro im Rahmen des Programms Ziviler Friedensdienst. Das ist gefördert durch die Bundesregierung. Und ich arbeite in einem Kooperationsprojekt mit der sudanesischen feministischen Organisation Burna Group for Peace and Development. Und in unserem Projekt geht es um die Stärkung der Stimmen von Frauen im sudanesischen Übergangsprozess. Und wir arbeiten hauptsächlich Advocacy im Sudan, in Deutschland und seit Ausbruch des Kriegs eben auch in Uganda, weil das war nicht weiter möglich, das Koordinationsbüro im Sudan zu haben, weil eben im April letzten Jahres der Krieg dort ausgebrochen ist.
Das heißt, du bist auch seit April dann in Uganda?
Ich habe eine Weile aus Deutschland gearbeitet, genau, aber Kolleginnen sind schon relativ früh auch nach Uganda geflohen, aber die meisten sind weiterhin im Sudan von unserer Partnerorganisation.
Okay, und vielleicht um da direkt anzuknüpfen, für Leute, die nicht Bescheid wissen, was ist denn passiert? Wie kam es zu dem Ereignis, dass du jetzt in Uganda bist? Also wie hat sich der Konflikt zusammengespitzt jetzt, dass du dann im April den Sudan verlassen musstest?
Also seit April 23 tobt im Sudan ein Krieg zwischen den beiden größten bewaffneten Akteuren. Das ist einmal das sudanesische Militär und eine Gruppe namens Rapid Support Forces, auch als RSF abgekürzt. Das ist eine paramilitärische Gruppe, die unter Omar al-Bashir, dem vorherigen Staatsoberhaupt, bis 2019 wurde diese Gruppe formell Teil des staatlichen Sicherheitsapparates. Und die Spannung zwischen diesen beiden Akteuren, also Armee und RSF, hat sich bereits 2019, als Omar al-Bashir abgesetzt wurde, nach 30 Jahren Regierung und nach eben einer turbulenten politischen Übergangsphase seitdem und einem weiteren Militärputsch 2021, ist der Machtkampf jetzt landesweit ausgebrochen. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass es da Spannung geben wird, nur das Ausmaß hat niemand so richtig vorhergesehen. Und dieser Krieg hat nun zur größten Vertreibungskrise der Welt geführt. Fast 12 Millionen Menschen mussten fliehen, innerhalb sowie außerhalb Sudans. Und es gibt auch eine massive Hungerkrise. Die Vereinten Nationen haben jetzt vor einer Woche kundgetan, dass die Hälfte aller Menschen weltweit, die von katastrophalen Hungersnot betroffen sind, sich im Sudan befinden. Und wodurch sich dieser Konflikt auch vor allem auszeichnet, sind Menschenrechtsverbrechen, die landesweit begangen werden. Und auch geschlechtsspezifische Gewalt, vor allem gegen Frauen, wird von beiden Kriegsparteien auch als Kriegswaffe angewandt. Und es ist so, dass Sudan 5-mal so groß ist wie Deutschland. Und es ist jetzt nicht so, dass es flächendeckend Gewalt gibt, aber auch die relativ sicheren Gegenden, das sind der Norden und der Osten des Landes, sind sehr fragil, was die wirtschaftliche, humanitäre und soziale und auch Sicherheitslage betrifft, weil dort einfach eine gewaltige Anzahl an Vertriebenen Zuflucht sucht und dann auch entsprechend alles, was dort vorhanden ist, komplett überlastet ist und ja, sehr viel Druck und sozialer Zusammenhalt dadurch auch gefährdet wird. Und was ich wichtig finde, dazu auch noch zu sagen, ist, dass es auch vor Ausbruch dieses Kriegs im April Gewalt gab, vor allem in den westlichen und südlichen Regionen im Sudan. Die sind jahrzehntelang von Marginalisierung und Gewaltausübung durch bewaffnete Akteure betroffen gewesen und Menschen wurden vertrieben. Und jetzt finden eben Bodenoffensive und auch Luftangriffe nicht nur dort, sondern auch in den zentralen Bundesstaaten und der Hauptstadt Khartoum statt. Und inzwischen hat die Gewalt auch in vielen Landesteilen so genozidale Gestalt angenommen und Personen werden vermehrt auch aufgrund ihrer ethnischen und regionalen Zugehörigkeit verfolgt und angegriffen.
Und du hattest gerade gesagt, dass viele von euch trotzdem noch vor Ort sind. Heißt das, du hast Kontakte noch in den Sudan? Weil ich würde mich fragen, wie sieht denn die Lage eigentlich vor Ort aus und wie geht es den Leuten?
Ja, wir haben, wie gesagt, einen Großteil der Kolleginnen aus der Partnerorganisation, die sich im Sudan befinden, in verschiedenen Landesteilen, teilweise in Anführungszeichen sicheren Orten und teilweise an Orten, die auch umkämpft werden, die wirklich nicht sicher sind. Und was eine sehr große Herausforderung ist, ist in Kontakt zu bleiben, weil es eben eine von den Strategien ist, auch der beiden Kriegsparteien dann auch an die Kommunikationsinfrastruktur zu gehen, schon von Beginn des Krieges. Es gibt kein Telefonnetzwerk, es gibt kein Internet. Menschen müssen zu unsicheren Orten gehen, um sich dann dort irgendwie für eine Stunde gegen Geld irgendwo ins Internet einzuwählen. Und das ist eine massive Herausforderung, natürlich nicht nur für unsere Arbeit, sondern auch einfach für die Menschen miteinander in Kontakt zu bleiben und zu wissen, leben meine Eltern noch? Wie geht's denen? Wie kann ich unterstützen? Das ist, so sieht das aktuell aus. Und wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass Leute sich jetzt physisch irgendwie in Sicherheit, um Sicherheit bemühen müssen, was irgendwie Luftangriffe oder Gewalt betrifft, sondern auch humanitäre Krise. Also wie komme ich an einer Gegend, wo es keine einzige Bank gibt, die funktioniert, an Geld, damit ich Nahrung für meine Familie kaufen kann oder ich muss irgendwie, habe bestimmte medizinische Behandlungen, die ich machen muss. Wie komme ich daran, wo kein Krankenhaus in meiner Gegend mehr eigentlich überhaupt Materialien oder Ärztinnen oder irgendwie Kapazitäten hat, sich um wirklich so Basisversorgung zu kümmern? Das sind diese Fragen, ja, die Menschen beschäftigen.
Und wie könnte sich der Konflikt dann in Zukunft weiterentwickeln? Also kann man da irgendwie in die Zukunft schauen oder hast du da eine Vorahnung, was passieren könnte in den nächsten Monaten?
Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Einerseits hat der Konflikt in der Gesellschaft innerhalb Sudans, auch in der Diaspora-Gemeinschaften, Gemeinden auch außerhalb Sudans, zu sehr starker politischer Spaltung geführt. Ja, also was auch so Tendenzen hat von Menschen aufgrund ihrer ethnischen oder regionalen Zugehörigkeit oder Herkunft dann irgendwie in bestimmte Ecken zu drängen. Und diese Spaltung wird auch von den beiden Kriegsparteien instrumentalisiert. Und daher kommt auch die Angst, oder viele sagen, es ist auch schon geschehen, dass es von einem Krieg gegen Bürgerinnen zu einem Bürgerkrieg führt, dass es sich zu einem Bürgerkrieg entwickelt. Und ja, das ist natürlich eine sehr gefährliche Dimension. Und dann gibt es auch noch die Befürchtung, dass es zur Spaltung oder Abspaltung eines Teils vom Sudan führt, also ein neues Land unter zum Beispiel RSF-Regierung, zum Beispiel, dass sich eben der westliche Bundesstaat Darfur abspaltet vom Sudan. Aber das würde dann nicht Frieden bedeuten. Das muss man auch sehen. Also nur weil sich jetzt ein Landesteil abspaltet, bedeutet das dann nicht irgendwie, dass der Konflikt dadurch beigelegt wird. Ja, und bisher sind eigentlich alle international mediierten Friedensbemühungen zwischen den Konfliktparteien gescheitert, muss man sagen. Auch Resolutionen vom UN-Sicherheitsrat wurden größtenteils ignoriert. Und es ist sehr schwer, daher sich vorzustellen, welche Form von Friedensverhandlung oder Friedensabkommen realistisch wirklich zu einem gerechten Frieden führen kann. Also ein gerechter Frieden, der erwächst aus Beteiligungsstrukturen, auch für systematisch diskriminierte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Frauen. Und ja, man muss halt auch sehen, dass die beiden Kriegsparteien durch kleptokratische Geschäftsmodelle gewachsen sind. Und das sind auch internationale Geschäftsmodelle. Und daher denke ich, und das denken auch viele Analystinnen, dass viel konsequentere wirtschaftliche Sanktionen durchgesetzt werden müssen durch auch unsere westlichen Industrienationen, die halt bisher da ziemlich zögerlich mit sind, weil man sich ja dadurch auch irgendwelche alliierten Großunternehmen oder alliierten Staaten verprellen könnte.
Also wenn ihr auch mit Leuten vor Ort sprecht, was sind denn die Wünsche der Menschen? Weil ich habe mich nämlich, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin oder warum ich mich dafür auch so sehr interessiere, ist eben genau die Frage, die ich gleich im Anschluss auch nochmal stellen würde. Ich finde nämlich, dass man sehr wenig aus dem Sudan hört, sowohl in den Nachrichten als auch eben Stimmen aus dem Sudan. Und man fragt sich ja immer dann, wenn man so Sachen hört und sich dann denkt, okay, was kann ich jetzt eigentlich als Privatperson zum Beispiel tun, dann wüsste ich es zum Beispiel nicht. Also meine Frage ist, was wünschen sich denn die Menschen vor Ort?
Du meinst, was wünschen sich die Menschen vor Ort von Menschen andernorts?
Ja, sowohl das als auch irgendwie, wie soll es weitergehen? Weil so wie es jetzt ist, ist es natürlich nicht gut.
Ja, ich glaube, das kann man sehr schwer pauschal sagen, weil, wie gesagt, das Land ist 5-mal größer als Deutschland und das ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Land. Und ich glaube, man kann nicht konkret sagen, was sich Menschen für die Zukunft eines so großen Landes wünschen. Aber ja, ich denke, es ist schon einfach der Wunsch nach Sicherheit, Freiheit von Gewalt und partizipativen Beteiligungsstrukturen und einfach eine Basisversorgung, ne? Also ich kann meine Kinder in die Schule schicken, ich habe ein Krankenhaus um mich herum, ich habe genug Nahrung. Ne? Das sind, glaube ich, so gerade auch so Basisfragen, die dann schon sich die meisten Menschen im Sudan wünschen, denke ich, oder genau, Wünsche, die sie haben. Und ja, wie du richtig gesagt hast, der Konflikt wird ja in den Medien bei uns kaum dargestellt, obwohl das die größte Vertreibungskrise weltweit ist und jetzt auch eine der größten Hungerkrise. Und was ich mich da immer frage, ist das einfach so irgendwie eine rassistische, selektive Empathie? Also, und ich denke, das ist es, weil das schlägt sich ja auch zahlenmäßig auch in humanitären Hilfen und ne, Privatspenden und so weiter nieder. Genau, dass Menschen einfach sich nicht so sehr für diesen Konflikt interessieren. Und ich glaube, was da auch eine Rolle bei spielt, ist, dass in der Mediendarstellung auch zum Beispiel das europäische Zutun und Interesse, politische und wirtschaftliche Interesse, gar nicht so wirklich dargestellt wird. Ich meine, Sudan ist ja auch, wenn man sich mal die Gelder der Entwicklungspolitik anguckt, auch eine Außengrenze der EU, ne? Diese Migrationsprogramme und so weiter. Und ja, es gibt dann auch die Komplexität von außenpolitischen und internationalen wirtschaftlichen Verstrickungen der Konfliktparteien, die wird auch nicht viel dargestellt in den Medien. Und damit wissen wir hier in Deutschland natürlich auch nicht, was sind die Handlungsoptionen unserer Regierung und was ist die Verantwortung unserer Regierung vielleicht. Und wie bereits angesprochen, ich glaube, was man neben humanitärer Hilfe, Privatspenden oder ja, Spenden an auch meinetwegen etabliertere Organisationen tun kann, ist, sich mal damit zu beschäftigen, wie wir da erreichen können, dass unsere Regierung höheren Druck ausüben kann auf Staaten und auch privatwirtschaftliche Akteure, die die eine oder die andere Kriegspartei im Sudan unterstützen, damit dieser Konflikt irgendwann mal ein Ende findet.
Ja, okay, vielen Dank. War ja leider nur ein ziemlich kurzes Update, was wir jetzt hier gerade geben können, aber ich glaube, das war auf jeden Fall schon sehr hilfreich, um mal sich so ein bisschen vorzustellen, was aktuell ja passiert. Ich danke dir und ich hoffe, du hast noch einen guten Tag heute.
Danke dir ebenso.
Hey, ich bin Marlon und ich habe für diesen Podcast mit der ARD-Korrespondentin Rebecca Barth über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Und dabei hat mich vor allem die Frage interessiert, in welchem Zustand dieses Land jetzt gerade vor dem dritten Kriegswinter ist, nachdem vor wenigen Wochen Donald Trump wieder zum Präsident der USA gewählt wurde und ja auch schon im Wahlkampf angekündigt hat, dass er die Militärausgaben und die Unterstützung für die Ukraine massiv zurückfahren, wenn nicht sogar stoppen will. Wie wird das in der Ukraine aufgefasst und wie geht es den Menschen, die jetzt schon so lange mit dem Kriegsalltag konfrontiert sind? Über all das habe ich mit Rebecca gesprochen und wir haben auch darüber geredet, wie sie diesen Kriegsalltag in ihrer Arbeit, aber auch in ihrem Leben wahrnimmt. Denn Rebecca wohnt in Kiew und bekommt diese Konsequenzen und die Allgegenwärtigkeit dieses Krieges auch jeden Tag zu spüren. All das gibt's jetzt im Gespräch.
Vor wenigen Wochen wurde Donald Trump erneut zum Präsident gewählt in den USA und die Ukraine steht jetzt vor dem dritten Kriegswinter. In welchem Zustand ist dieses Land gerade? Wie erlebst du das in deiner Arbeit und auch in den Gesprächen mit den Menschen?
Es ist auf jeden Fall nicht mehr die große Hoffnung hier vor Ort zu spüren, die man vielleicht zu Beginn des russischen Angriffskriegs hier hatte. Als sich sehr viele Menschen freiwillig gemeldet haben, das Land zu verteidigen, als auch große Hoffnung auf die westlichen Partner zu spüren war, dass die Unterstützung so massiv ist, dass man sich wirklich ausreichend, sage ich mal, wehren kann, wo man auch noch Hoffnung hatte, dass man die russischen Truppen vielleicht militärisch zurückdrängen muss oder drängen kann. Jetzt sind viele Menschen immer noch, vertreten immer noch die Haltung, dass man weiter kämpfen muss, dass man sich weiter verteidigen muss, weil man keine andere Alternative sieht. Auf der anderen Seite empfinde ich in den Gesprächen mit den Menschen nicht mehr diese Hoffnung. Es ist ein kleines bisschen Hoffnung, tatsächlich auf Donald Trump zu spüren. Aber das ist ein Resultat eigentlich der Hoffnungslosigkeit, also der Enttäuschung mit den westlichen Partnern, obwohl die Hilfe aus dem Westen zwar massiv ist, aber immer zu spät kommt aus ukrainischer Sicht, immer nicht ausreicht.
Trump hat ja auch schon im Wahlkampf angekündigt, dass er die USA aus diesem Krieg rausziehen will, Waffenlieferungen stoppen will. Wie abhängig ist die Ukraine eigentlich von diesen Waffenlieferungen aus den USA und ja, wie groß ist diese Unterstützung der USA? Auf welchen Ebenen wird da unterstützt?
Also die USA ist der wichtigste Unterstützer, mit Abstand. Es kommt immer darauf an, wie man diese Waffenlieferungen betrachtet. Also wenn man es nach Bruttoinlandsprodukt beispielsweise betrachtet, dann sind die größten Unterstützer kleinere Staaten, beispielsweise das Baltikum. Aber wenn man es allein die Waffen und die finanziellen Summen, die hier reinfließen, nimmt, dann ist es die USA mit Abstand. Und viele gehen davon aus, dass Europa nicht in der Lage wäre, das zu kompensieren, wenn die USA jetzt sehr schnell sozusagen ihre Unterstützung entweder massiv zurückfahren würden oder einstellen würden. Das heißt, die Ukraine ist sehr, sehr abhängig von den USA.
Donald Trump hat ja auch angekündigt, dass er diesen Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden will. Wie wird das aufgefasst?
Ich habe hier keinen getroffen, der das sonderlich ernst nimmt. Die Menschen hier wissen, dass die Frage nach Krieg und Frieden nicht von der Ukraine abhängt und auch nicht nur von den USA abhängt, sondern primär im Kreml, in Moskau entschieden wird. Und Wladimir Putin macht aktuell keinerlei Anzeichen, dass er an einem echten, stabilen Frieden interessiert ist. Im Gegenteil, vor wenigen Tagen hat der Militärgeheimdienst, der ukrainische, angegeben, er sei im Besitz von Dokumenten, die praktisch die Zerschlagung der Ukraine, also die vollständige Zerstörung der Ukraine, zeigen sollen. Also es sollen Pläne sein aus dem russischen Verteidigungsministerium, nach denen die Ukraine in drei Teile unterteilt werden soll. Der eine soll Russland zugefügt werden, der andere ein russischer Vasallenstaat werden und die westlichen Gebiete sollen europäischen Ländern zugeordnet werden. Das heißt, wenn diese Pläne stimmen und wenn sie durchgeführt würden, dann wäre am Ende, gäbe es dieses Land nicht mehr. Das heißt, die Ukraine geht davon aus, dass Russland dieses Land wirklich komplett zerstören möchte. Und wenn das Interesse tatsächlich ist von Russland, dann auf was für eine Art Frieden kann man sich einigen? Das heißt, die Ukrainer sagen, ein Frieden ist nur durch Stärke möglich. Frieden durch Stärke ist so ein Slogan, den Donald Trump tatsächlich eigentlich mal verwendet hat. Man hofft hier in der Ukraine, dass Trump kein Interesse daran hat, das zuzulassen, also als Loser, sage ich jetzt mal, dazustehen und deswegen die Ukraine entweder massiver unterstützt oder radikaler, also Dinge zulässt, die die Biden-Administration nicht zugelassen hätte oder wo man eher Angst vor Eskalation hätte und so einfach eine neue Dynamik in diesen Krieg kommt.
Auf welchen Ebenen wird denn dieser Krieg eigentlich momentan gekämpft? Man liest in den letzten Monaten auch sehr viel über Drohnen. Welche Rolle spielen Drohnen in diesem Krieg?
Drohnen spielen eine sehr große Rolle in diesem Krieg auf verschiedensten Ebenen. Also wir haben jetzt gerade heute Morgen wieder einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur erlebt, der 11. in diesem Jahr laut ukrainischen Angaben. Dazu werden große Kamikaze-Drohnen unter anderem eingesetzt und Raketen, die sich auch ständig weiterentwickeln. Dann hast du natürlich Aufklärungsdrohnen und du hast so kleine FPV-Drohnen. Das sind im Endeffekt, ja, kann man sagen, Dinger, die kannst du im Supermarkt kaufen, die sich hier extrem stark entwickeln, allein was die Technik angeht. Und an die, beide Armeen benutzen die. An die werden Sprengkörper, Granaten, 1-2 Kilo Sprengkörper, je nachdem, was man für eine FPV-Drohne hat, dran geklebt. Und dann kann ein Drohnenpilot die aus der Entfernung steuern. Das sieht häufig aus wie in einem Computerspiel tatsächlich. Also die haben so Virtual Reality Brillen auf und fliegen diese Drohnen. Und dadurch, dass sie so billig sind, kann man damit tatsächlich, also es rechnet sich, das hört sich jetzt sehr zynisch an, aber es rechnet sich mit diesen Drohnen gezielt auf Menschenjagd zu gehen, also einzelne Personen damit in die Luft zu sprengen. Und das passiert auch. Das passiert zwischen Soldaten, also beide Seiten werfen Sprengkörper aufeinander ab oder fliegen diese Drohnen in ihr Ziel. Oder es gibt aktuell beispielsweise viele Berichte aus Cherson. Das ist eine Stadt im Süden der Ukraine, auch unter ukrainischer Kontrolle. Auf der anderen Uferseite aber ist bereits russisch besetztes Territorium. Und die russischen Soldaten fliegen mit diesen kleinen Drohnen über den Fluss, das sind nur ein paar hundert Meter, und üben, so berichten es die Menschen aus Cherson, diese Drohnen zu fliegen an den Zivilisten. Also sie gehen dort gezielt auf Menschenjagd, sie greifen Zivilisten an, wenn die von der Arbeit kommen, wenn die an der Bushaltestelle stehen, wenn die ganz normal einfach in der Stadt auf dem Markt unterwegs sind und die Menschen berichten, wir können eigentlich nur noch raus, wenn das Wetter schlecht ist, also wenn es irgendwie regnet, wenn es bewölkt ist, dann sehen die halt nicht so gut. Das ist eine Entwicklung, die hier in diesem Krieg doch sehr schnell und sehr massiv zu beobachten ist.
Auch in Kiew gibt es immer wieder Angriffe, Drohnenangriffe. Wie erlebst denn du diese Kriegsrealität und diesen Alltag in deiner Arbeit und aber auch in deinem Leben in Kiew?
Ja, auch das verändert sich für uns. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell die Entwicklung, dass die Drohnen sehr nah ins Zentrum auch kommen. Ich wohne im Zentrum der Stadt. Das galt immer so als einer der sichersten Orte eigentlich im ganzen Land, weil natürlich hier in der Nähe das Regierungsviertel ist. Das wird mehr geschützt als andere Orte. Und jetzt die neueste Entwicklung ist, dass die Drohnen auch im Zentrum über den Häusern kreisen. Man hört die, hören sich an wie Mofas. Und deswegen, sie werden auch Mopeds genannt. Die sind so richtig, richtig laut und fliegen aktuell sehr tief. Und das führt dazu, dass man auf der einen Seite natürlich irgendwie so ein bisschen lernt, damit zu leben und zu arbeiten. Das gehört hier leider zur Realität. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass wir ständig auch sehr müde einfach sind, weil diese Angriffe meistens nachts stattfinden und dazu führen, dass man nicht so viel schläft. Und das führt dazu, dass man einfach müde und mürbe ist und dünnhäutig wird und eher genervt und natürlich nicht so einen normalen Büroalltag hat und dann irgendwie 9-to-5 und dann trifft man sich noch mit Freunden und dann schläft man schön 6 bis 8 Stunden. Darauf kann man hier nicht zählen.
Wenn du nachts so eine Drohne hörst, wie geht man damit um? Muss man dann direkt in einen Schutzraum gehen?
Viele haben gar keine Schutzräume, ne? Also viele Menschen gehen in die Metro, wenn die in der Nähe ist. Die ist aber nicht bei allen in der Nähe. Ich zum Beispiel, ich könnte in die Metro, ich habe keinen Schutzraum bei mir im Haus. Aber du überlegst dir dreimal, ob du im Winter nachts um 3 in der Kälte rausrennst, um dich in die Metro zu hocken, weil dann weißt du auf jeden Fall, dass deine Nacht vorbei ist. Das heißt, jeder hat so ein bisschen andere Techniken dafür. Manche haben sich so ein Quartier im Badezimmer eingerichtet, weil das Badezimmer häufig in der Mitte von Wänden umgeben im Haus ist und als eher sicherer Ort gilt oder so ein Korridor. Auch da hat man 2 Wände zur Außenwand, wo dann eine Explosion stattfinden könnte oder Splitter fliegen könnte und da gilt es als relativ sicher. Ich persönlich, bei mir ist es sehr so stimmungsabhängig. Je nachdem, wie es mir psychisch geht, reagiere ich anders darauf. Im Sommer hatte ich beispielsweise eine Phase, wo ich den Luftalarm als ganz, ganz unangenehm empfunden habe. Und es bei mir viel mehr Angst ausgelöst hat als jetzt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, obwohl die Drohnen halt jetzt über meinem Haus kreisen. Ich bin schon lange tatsächlich nicht mehr runtergegangen. Heute den Angriff, obwohl der auch laut war, habe ich verschlafen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach, weil ich aktuell so müde bin, dass mein Unterbewusstsein das irgendwie von mir fernhält. Aber das ist unterschiedlich. Also ich habe hier gerade den Kollegen getroffen, der hat die Nacht im Korridor verbracht. Also der hat überhaupt gar nicht geschlafen, während ich es nicht gehört habe. Ich mache es eigentlich so, wir haben eine App. Und die löst nochmal so Sonderalarm aus. Also die gibt den Luftalarm und wenn dann die Gefahr für deine Region steigt, dann gibt sie nochmal einen Alarm und das kann halt in diesen Nächten, das ist dann, jede Stunde geht dieses Ding los. Das heißt, was ich mache, ich habe die auf stumm geschaltet und ich habe aber das Fenster auf, weil ich eben mit offenem Fenster schlafe und bei mir sind die Sirenen in der Nähe, das heißt, davon werde ich dann wach. Oder wenn irgendwie Explosionen zu hören sind, davon werde ich dann wach und dann richte ich mich danach, wie weit sind die weg? Wie laut ist das? So nach Gefühl sozusagen. Damit fahre ich für meine persönlichen Verhältnisse aktuell ganz gut. Aber da hat jeder so für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und es klappt dann auch mal mehr und mal weniger gut, ne? Also man merkt es zum Beispiel, jetzt ich bin gerade krank gewesen, ich glaube, dass es auch eine Folge von Stressreaktionen einfach ist. Oder ich habe viel Migräne. So, das ist so, weil man einfach nicht richtig schläft, so reagiert mein Körper da drauf. Aber was ich so beobachte bei den Menschen hier, also viele Menschen haben wirklich massive psychische Probleme und Belastungen. Also sehr viele Menschen sind in Therapie oder haben irgendeine Art von psychischer Hilfe, die sie mehr oder weniger regelmäßig in Anspruch nehmen. Viele Menschen nehmen Beruhigungstabletten, Schlaftabletten, Antidepressiva. Sowas wie, so ganz simple Dinge wie Sport, Sauna, Massage. sowas in seinen Alltag zu integrieren, ist hier umso wichtiger und viele Menschen machen das und tatsächlich auch bei Männern. Also wenn wir über Therapie reden, ich kenne immer mehr junge Männer, die ganz offen sagen, dass sie in Therapie sind und das ist eigentlich hier noch viel mehr ein Tabuthema, was vor allem für Männer, als es vielleicht in Deutschland ist. Und da merkt man eine ganz starke Entwicklung in der Gesellschaft, überhaupt so Themen wie psychische Gesundheit, mentale Gesundheit zu diskutieren und zu sagen, dass man da vielleicht Probleme mit hat.
Das ist jetzt kein wirklich positives Ende für dieses Gespräch, aber es zeigt natürlich auch, dass es umso wichtiger ist, da immer wieder hinzuschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in deine Arbeit.
Danke dir, danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Sarah aus dem Podcast-Team und ich möchte heute mit Alex Spörndli über den Libanon sprechen. Alex ist Dokumentarfilmer und Journalist und ist jetzt gerade in Kairo für ein Projekt, an dem er arbeitet. Und wir werden gleich in 10 Minuten die wichtigsten Fakten über die Situation im Libanon erzählen. Ich habe mir den Libanon ausgesucht, weil ich finde, dass er in den Medien sehr unterrepräsentiert ist, dass man zwischen dem ganzen Israel- und Gaza-Konflikt total vergisst, über den Libanon zu sprechen. Und wir auch jetzt schon so lange diese Thematik haben, dass wir vergessen, dass es Menschen gibt, die vor Ort leben, die vom Konflikt direkt betroffen sind. Und deswegen möchte ich von Alex wissen, wie sein Alltag in der aktuellen Situation aussieht, was er vom Konflikt zu spüren bekommt und wie die Stimmung im Land ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Genau. Nochmal hallo Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade in Kairo und lebst aber sonst im Libanon. Erzähl uns gern einmal für die Hörerinnen und Hörer, was du normalerweise im Libanon machst.
Ich bin investigativer Journalist und Dokumentarfilmer und ich arbeite aus dem Libanon raus. Also ich kümmere mich so ein bisschen um organisierte Kriminalität und die Schnittstelle zu Staaten, mache Dokumentarfilme zu diesen Thematiken und lebe und arbeite von Beirut aus.
Und was bekommst du jetzt aktuell von der Situation im Libanon mit?
Wir hatten jetzt gerade heute Morgen wurde ein Ceasefire verkündet. Also die Hezbollah, die libanesische Regierung und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Und das ist jetzt so die neueste Entwicklung in diesem Krieg.
Und also wenn du vor Ort bist, wie bekommst du die Situation zu spüren, sagen wir es mal so? Also bist du in Kontakt mit Freunden? Ist da jemand in deinem näheren Umfeld auch direkt betroffen?
Der Krieg betrifft das ganze Land. Wir hatten in Beirut selbst jetzt auch gestern Abend noch in meinem Quartier Bombardierungen, gerade kurz vor Einsetzen des Ceasefires. Es gibt im Libanon eigentlich wahrscheinlich niemanden, der nicht irgendwie von diesem Konflikt betroffen ist. Also das hat wirklich seit die Gewalt eskaliert ist, betrifft das ganze Land und auch Regionen, von denen wir dachten, sie wären sicher, wie beispielsweise christliche Regionen oder Regionen in der Hauptstadt, wo man sagt, okay, ja, da müsste man sicher sein. Aber auch Orte, wo wir Journalisten jetzt mal leben und sagen, okay, da sind wir sicher, ist man nicht sicher. Also du hast dann auch Drohnen, israelische Drohnen im Himmel, die ganze Zeit vor sich hin surren. Du hast diese Art Kriegsparanoia, wo einfach jeder und jede mit einem Handy in der Hand ist ein Spion. Du hast plötzlich Milizen, die diese Leerräume füllen, die vom Staat, wo der Staat ein Machtvakuum hat, füllen dann Milizen die Leerräume und stehen mit Maschinengewehren an den Ecken. Das sind alles die Sachen, die ein Krieg mit sich bringt. Das sind nicht nur Bomben und Drohnen, sondern das geht ja auch noch viel weiter. Diese Paranoia, diese Überwachung, dieses Misstrauen, das fließt da alles mit rein und das hat jeder mitbekommen.
Okay, damit erklärst du auch schon so ein bisschen, wie so die Stimmung im Land ist. Wie hat das, was gerade passiert, so dein persönliches Leben verändert? Oder wie fühlen sich die Menschen? Wie fühlst du dich vor Ort?
Ich kann das jetzt natürlich nur so aus der etwas privilegierten Position eines europäischen ausländischen Journalisten in der Stadt sagen. Aber das hat sich mit Ausweitung der Gewalt eigentlich schon geändert. Also eben, es ist mehr Paranoia da, es ist mehr Misstrauen da, es ist mehr Kontrolle da, nicht von Seiten Staat, sondern von Seite Milizen und anderen bewaffneten Gruppen aller Farben und Formen. Und das spürt man. Direkt nach einer Bombardierung läuft man nicht mehr so entspannt durch dieses Quartier durch. Da wird man beäugt, mit einer Kamera ist sowieso nochmal eine andere Geschichte. Und das spürt man.
Okay, und kannst du einmal ganz kurz in so 3-4 Sätzen zusammenfassen, was bis jetzt im Libanon passiert ist und wie du die Situation wahrgenommen hast? So ein kurzer Abriss von den letzten Wochen.
Also so ab Mitte September hat sich der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah nochmal stark zugespitzt. Eine große Markierung ist da sicher die Pager-Attacke damals und dann auch Bombardierungen von Tel Aviv und größeren Kasernen in Israel. Und das hat sich dann halt so hochgeschaukelt. Dann nach der Pager-Attacke kam ein großer Air-Raid über eigentlich den ganzen Libanon und ab da hat der Krieg eigentlich angefangen. Das war der 23. September und ab da war wirklich eigentlich kein Platz im Libanon mehr sicher.
Gestern wurde Beirut ja noch stark bombardiert. Heute Morgen wurde dann die Waffenruhe für die nächsten 60 Tage ausgerufen. Hast du das Gefühl, dass die Menschen vor Ort eine Hoffnung haben, dass dieser Krieg bald vorbei ist?
Ja, also für die Menschen vor Ort ist der Krieg jetzt vorbei. Also man sieht das auch an den IDPs, also den intern Vertriebenen, die jetzt wieder in ihre Dörfer und ihre Häuser zurückkehren. Also alle Leute, die irgendwo in Hotelzimmern in der Innenstadt Beiruts waren, sind jetzt wieder auf dem Rückweg in ihre Häuser, schauen sich die Situation an und man spürt diese Hoffnung, dass dieses Ceasefire auch hält.
Das heißt, die Menschen, die jetzt aus ihren Dörfern geflüchtet sind und teilweise auf der Straße in Beirut kampiert haben, machen sich gerade alle so ein bisschen wieder auf den Heimweg und hoffen darauf, dass ihr normaler Alltag bald wieder weitergehen wird.
Genau, also normaler Alltag, was auch immer das bedeutet. Also du hast viele Schäden aus diesem Krieg. Also die Grenzdörfer, die waren seit über einem Jahr unter konstanten Bombardements und dort, wo die israelische Armee einmarschiert ist, ist auch von einem Dorf nicht mehr wirklich viel übrig. Dann hast du andere Regionen wie die Städte Sur beispielsweise, wo Quartiere bombardiert wurden, aber andere Teile der Stadt noch stehen. Also es geht jetzt gerade jeder nach Hause und schaut, was ist die Situation. Und Normalität in Anführungs- und Schlusszeichen sage ich jetzt mal, weil es kommt auf viele, kommt jetzt halt eine Übergangsphase hinzu. Also wer kein Haus mehr hat, kann da auch nicht mehr zurückkehren. Wessen Haus in Trümmern liegt, muss mindestens neue Möbel organisieren oder irgendwas reparieren. Und von dem her ist normal nur sehr beschränkt brauchbar. Also für die Leute, die geflüchtet sind, die gehen jetzt erstmal zurück und eine neue Normalität wird mit der Zeit einkehren, aber es wird noch eine Weile dauern. Aber die Leute hoffen, dass der Krieg vorbei ist und die Leute hoffen, dass die Waffenruhe hält und die Leute hoffen, dass sie nicht erschossen werden, wenn sie sich in der Nacht bewegen.
Ja, jetzt sagst du es auch gerade schon, diese Normalität zurückzukehren und ich meine, die Dörfer liegen teilweise in Trümmern, die Menschen können gar nicht ganz normal zurück. Was müsste deiner Meinung nach jetzt passieren, damit die Menschen wieder ein möglichst normales Leben zurückkehren können oder damit einfach wieder Frieden in das Leben der Menschen einkehren kann? Was muss die Regierung zum Beispiel tun?
Also was sicher passieren muss als erstes ist, dass man sich an diese Waffenruhe hält. Das Abkommen basiert auf dem Abkommen von 2006. Das war schon damals ein bisschen flawed. Und die Hoffnung ist, dass sich jetzt da mehr draus entwickelt. Also die libanesische Armee soll Stellung beziehen im Südlibanon. Die waren da vorher nicht wahnsinnig präsent. Ob sie jetzt präsenter werden, wird sich zeigen. Also es ist noch ein ganz neues Agreement und wie das dann ausgelegt wird, das zeigt sich dann politisch.
Okay, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.